Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 185. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Tommy.
Servus.
Der Imanu.
Hallo.
Und ich bin der Eugen und wie immer fangen wir mit dem Rückblick an. Ein Kampf, auf den wir ja nur kurz eingehen, ist der Kampf zwischen Saddam Ali und Jamie Munguia. Imanu, du hast diese Zerstörung gesehen. Erzähl uns was darüber.
Habe ich gesehen, sogar sehr detailliert gesehen, muss ich sagen. Ja, für viele eine kleine Überraschung vielleicht, Saddam Ali, der noch gegen Cotto überzeugen konnte. Wobei ich damals schon gesagt habe, ja, also er kam auch erst hinten im Kampf auf, so ab der 7., 8. Runde, wo Cotto erheblich abgebaut hat. Bis zur 6. Runde war Cotto damals eigentlich, ja klar, der bessere Mann. Ging ihm ein bisschen die Puste aus und dann konnte Ali dominieren. Ja, deswegen, stand für mich hinter Ali schon noch ein Fragezeichen und ja, im Endeffekt war es eine sehr, sehr klare Vorstellung, muss man im Endeffekt sagen. Also ich habe, glaube ich, auf meinem Scorecard-Zettel hier keine Runde für Ali gewertet und ja, das heißt dann schon einiges. Da wurde mehr oder weniger abgefertigt, könnte man sagen. Er hatte eigentlich überhaupt gar keine Chance. Am Anfang dachten die Kommentatoren auch vielleicht noch, ja, möglicherweise geht hier noch was. Aber so ab Runde 3, 4 sollte eigentlich dann jedem klar gewesen sein, dass das heute eine ziemlich aussichtslose Situation ist. Für Ali, er kam mit dem Boxer überhaupt gar nicht zurecht. Munguia machte das richtig gut und hat dann auch in der 4. Runde völlig verdient dann, ja, durch TKO gewonnen. Und man muss sagen, dieser bisher doch namenlose Boxer, Munguia, sollte man sich jetzt merken. Er hatte bisher eigentlich nur, ja, fast Leute mit negativem Kampfrekord geboxt. Oder manche auch leicht positiv, aber im Endeffekt da waren das sehr namenlose Leute und deswegen war er bei vielen auch der Außenseiter. Aber man muss wahrscheinlich den Jungen jetzt ernst nehmen. Und das ist auch völlig zu Recht, der ist in den Rankings ziemlich hoch gestiegen. Boxer zum Beispiel listet ihn jetzt schon an Rang 4. Nach dem Sieg gegen Ali. Ist natürlich auch ein bisschen zu früh vielleicht, weil Ali war der Erste, den man vielleicht wirklich kannte, den er besiegt hat. Und ja, hinter ihm muss man halt auch ein Fragezeichen setzen, hinter Ali. Ist halt auch nur im Endeffekt bekannt durch den Cotto-Sieg. Und wie hoch man den einschätzen kann und einstufen sollte, ist dann halt auch die Frage. Aber im Großen und Ganzen natürlich ein verdienter Sieg. Und ich denke, Ali hat bisher in seiner Karriere vielleicht, ich weiß nicht, hat er schon mal so klar verloren?
Ja, gegen Jesse Vargas.
Außer,
ne?
Gegen...
Ja. Jesse Vargas.
Gut, stimmt, Vargas hat er verloren, ja, ansonsten natürlich. Aber das war, glaube ich, auch nicht so krass wie hier in dem Fight, finde ich. War wirklich eine desaströse Vorstellung von Ali. Wirklich total chancenlos, also er hat einiges noch probiert dann irgendwann, so dritte, vierte Runde. Versuchte auch offensiv mal was zu machen, aber wurde dann ja, für einen Treffer, den er selbst untergelandet hat, dann sehr hart bestraft und fing 4-5. Ja, Treffer auf der eigenen Seite und ja, der Ringrichter hat es dann abgebrochen. Dann irgendwo völlig zurecht, war chancenlos, zu viel Punishment genommen und ja.
Ja, auf jeden Fall ein Mann.
Und schauen wir dann einfach mal, was da in Zukunft noch kommt von ihm. Man muss ihn jetzt auf dem Schirm haben, ist auf jeden Fall, wie gesagt, so von der Punching Power, die ist auf jeden Fall real. Hat eine ganz gute Workrate auch gehabt und flexible, variable Schläge. Also man muss ihn auf jeden Fall auf dem Schirm haben und bin mal gespannt. Ja, was da in Zukunft noch von dem jungen Mann dann kommt.
Ja, bestimmt noch einiges, ne? Weil ich meine, er ist Mexikaner, ungeschlagen, jung. Also was will man mehr, ne?
Entwicklungspotenzial ist da, also schauen wir mal.
Genau.
Vor allem ist die Gewichtsklasse halt mittlerweile ziemlich interessant, ne?
Ja.
Hast ja auch diesen einen Mann drin, der wo diesen Lara geschlagen hat, diesen Herd oder wie der heißt.
Ja.
Also, Charlo, der eine Charlo, Jamel Charlo ist dann noch dabei. Canelo eigentlich in meinen Augen auch noch in der Gewichtsklasse. Also ist schon echt interessant. Also die Gewichtsklasse war ja eigentlich in der Historie nie so wirklich stark besetzt, ne? Aber jetzt hat so, mit dieser neuen Generation kommt da echt nochmal Wind rein in dem Halbmittelgewicht. Ja, ist ganz interessant. Lassen sich auf jeden Fall gute Matches veranstalten, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das sind auch so mit die stärksten Gewichtsklassen zur Zeit, ne? So Superwelter, Welter, da ist ja einiges, was man dann auch gegeneinander vielleicht mal matchen könnte. Da ist sicher brutal viel möglich da in dem Bereich.
Ja, klar. Ja. Da hast du ja diesen Cal Brook auch noch. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch wieder irgendwie so Interims-Champion oder so, ne? Lara hast du noch mit drinnen. Liam Smith hat jetzt auch einen eindrucksvollen Sieg zuletzt gehabt. Ja, also ist hot auf jeden Fall die Gewichtsklasse im Moment.
Ja. Gut, dann kommen wir zu dem letzten Wochenende. Und da gab es eine Veranstaltung in Deutschland, in Potsdam, in der wunderschönen MBS Arena. Samira, du warst vor Ort. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Veranstaltung.
Ja, genau. Ich war in Potsdam vor Ort. Am Freitagabend lief die, ja, war die Veranstaltung mit, ja, kann man sagen, zwei Hauptkämpfen. Der eine Hauptkampf war Ronny Mittag von den Wikingern gegen Patrick den Wolf Wojcicki im Team Sauerland. Es ging um den deutschen Meistertitel im Mittelgewicht und das BDB, muss ich dazu sagen, und den IBF-Titel im Interkontinentaltitel von Ronny Mittag. Also er wollte den Titel verteidigen über 12 Runden, hat es aber leider nicht geschafft. Ja, das kann man sagen. Also im Endeffekt war Patrick Wojcicki viel beweglicher, hat konstanter, variabel gearbeitet, hatte schnellere Beine und da kam Ronny Mittag, der eigentlich physisch so stärker schien, nicht so wirklich hinterher und ja, kassierte dann zum Ende des Falls dann auch immer mehr und ihm ging dann auch ein bisschen die Luft aus. Am Anfang, weiß nicht, bis zur Hälfte des Kampfes konnte er sich noch so wenige Runden sichern, einige waren auch enger, aber eigentlich war das schon ein klarer Fight so für Wojcicki. Ich weiß nicht, wie die Leute es eingeschätzt haben, aber ja, er ging da schon als Favorit in den Kampf, würde ich jetzt mal so sagen, und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Die Urteile mit 2x111 zu 117, 1x112 zu 116 sind okay, würde ich sagen, kann man jetzt nichts dran aussetzen. Manche hätten es vielleicht noch eine Runde klarer. Manche, ja, hätten vielleicht auch am Mittag den Kampf ein bisschen knapper gesehen. Ich glaube, das Viking-Team ja, hat den Kampf jetzt nicht so knapp gesehen, aber die Niederlage auf jeden Fall anerkannt. Der Kampf an sich war eigentlich ganz cool, live so zu gucken, weil es eine richtige Schlacht war. So Hand an Hand, Mano an Mano, die ganze Zeit eigentlich. Also die haben extrem, die haben vielleicht schon ein bisschen zu viel kassiert, so für 12 Runden so. Irgendwie kam einem so vor, der Kopf von Ronny Mittag war auch schnell ziemlich rot, so, obwohl er eigentlich noch weniger kassiert hat, aber Ronny Mittag hatte auch ein bisschen so gefühlt die härteren Treffer, aber halt auch viel zu wenig. Deswegen konnte man ihm da echt selten eine Runde geben. Ja, aber ansonsten war das schon einer der besten Kämpfe des Abends und der Hauptkampf, der zweite Hauptkampf war der Frauenkampf zwischen Elina Tissen und Nina Meinke aus Berlin. Ja, der war eigentlich auch ganz, ganz gut, so live zu sehen. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen rüberkam, ist ja auch immer ein bisschen anders. So, von daher kriegt man ja die Stimmung so von den Zuschauern immer nicht so mit. Da kann es dann auch ein bisschen langweilig sein, wenn es zu einseitig ist. Aber ja, am Anfang hat Nina Meinke eigentlich ganz gut gearbeitet. So, sie hat eigentlich extrem viel gemacht, so für meine Verhältnisse. Sehr viel sich ausgepowert so in den ersten Runden, dass sie halt später echt konditionelle Schwierigkeiten hatte, die Weltmeisterin in dieser Doppel-WM zu schlagen. Und ja, das Gegner kam noch irgendwie ein unglücklicher Cut dazwischen, der sie irgendwie irritiert hat so in der zweiten Hälfte des Kampfes. Und dann ging ihr sowas von die Puste aus, dass man das Gefühl hatte, wenn noch ein harter Treffer kommt, dann kippt sie vielleicht um oder so. Also sie sah echt irgendwie konditionell ziemlich fertig aus. Wäre schön gewesen, wenn sie über 10 Runden dieses, vielleicht nicht dieses krass hohe Tempo, aber halt so ein bisschen mehr hätte mitfighten können, weil am Ende war es dann doch ein recht eindeutiger Sieg für Elina Tissen und ja, ich glaube, sie ist jetzt 10 Jahre ungeschlagen und Doppelweltmeisterin. Ja, ich weiß nicht, Ramona Kühne war noch vor Ort, sie hat sich angeboten für den Kampf und ich glaube, das wäre eigentlich ganz interessant und ich denke mal, dass Kühne da auch, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich sie schlagen würde, würde ich jetzt mal so einschätzen. Ich schätze sie eigentlich am stärksten ein von den Frauen in Deutschland. Bei Nina meint, okay, sie ist noch jung, sie kann sich noch entwickeln, so. Sie muss, glaube ich, einfach noch lernen, ihre Konditionen besser aufzuteilen auf 10 Runden, weil sie einfach, ja, ihr fehlt einfach die Erfahrung und ja, da kommen bestimmt wieder bessere Kämpfer. Aber es war auf jeden Fall ein ganz gutes Niveau für einen Frauenkampf, also muss man schon sagen, so, das war schon eher Werbung fürs Frauenboxen anstatt, also es war auf jeden Fall kein Fremdschämenkampf, wie das manchmal ist, ne, wo man schon weiß, sie fällt gleich von alleine um und sie hat noch nie geboxt oder so. War schon ein gutes Niveau und ja, ich hoffe, das geht so weiter oder wird dann auch öfter mal gezeigt. Aber das ist meine persönliche, ja, Präferenz. Ansonsten, was kann man noch sagen? Dennis Radouan hat einen TKO-Sieg in Runde 1 gegen Ferenc Albert erzielt. Und zwar hat er seinen Gegner zweimal auf die Bretter gehauen. Der Kampf war dann zu Ende. Das war ein cooler Fight. Also er war recht schnell vorbei, aber ansehnlich. Und ja, so kann es weitergehen. So ein paar K.O. sind ja nicht so schlecht. Dann, ja, Sven Elbier. Ja, ich kann mich immer nicht an den Namen gewöhnen. Eigentlich Daniel Elbier, die Wikinger haben ihn umgetauft und einen deutschen Namen gegeben. Ja, nur sie wissen warum. Ja, hat auch einen K.O.-Sieg eingefahren, Runde 3. Hat ein bisschen langsam gestartet, gut ausgewichen und so, aber er hatte schon früher auf den K.O. gesetzt und er hat ihn dann auch erzielt bekommen. Der Kampf, ja, war dann auch recht schnell vorbei. Aber da bin ich auch gespannt. Ich glaube, der will in seinem nächsten Kampf schon um Titel dann boxen. In seinem 12. Kampf dann, Deutsche Meisterschaft, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, sonst hat Florian Raab und Cheick Paskaly haben ihr Debüt gegeben. Florian Raab von den Wikingern, ja, ein Ausweichkünstler, würde man wohl vielleicht nennen, wenn man, ja, wobei man es auch kritisieren kann, wenn man so große Bewegung im Ring macht, sich so viel Energie dadurch raubt und vergisst mit der Führung zu arbeiten. Dadurch, ja, weiß ich nicht, nimmt man sich dann so die nötige Energie, vielleicht seinen Gegner vorzeitig zu schlagen. Aber es war trotzdem ein eindeutiger Sieg gegen Jovika Kokot. Und ein bisschen, ja, für Trubel sorgte der Kampf von Cheick Paskaly. Ich glaube, das war der erste, der bei Sport1 übertragen wurde. Ja, gegen Miloslav Savic über 6 Runden. Eigentlich ein recht guter Amateurboxer, auch im Ring. Cheick Paskaly macht eigentlich eine gute Figur, so als Boxer, so von der Technik und so. Aber das Debüt ist eigentlich war etwas verunglückt, weil er hat offiziell gewonnen, einstimmig nach Punkten, mit 56 und 58 dreimal. Aber eigentlich haben alle Leute vor Ort gesagt, dass er verloren hat. Leider war meine Sicht etwas versperrt, weil da ständig so eine komische Fotografin kam, die sich fast auf den Ring gestellt hat. Ich hätte da auch fast einen Fight begonnen irgendwann. Deswegen konnte ich den nicht so perfekt sehen, diesen Kampf. Und perfekt mitpunkten. Und ich wollte ihn auch später nochmal bei Sport1 suchen, aber leider haben die online die Kämpfe noch nicht, also haben sie nicht vollständig, gar keinen Kampf vollständig online gestellt. Aber ich hatte halt, ja, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Skandal war. Einige haben es schon sehr deutlich gesehen. Dadurch, dass ich das halt nicht so perfekt sehen konnte, würde ich sagen, also ich habe keinen gehört, sagen wir mal so, der gesagt hat, Cheick Paskaly hat den Kampf gewonnen. Deswegen, ja, sollte man, wenn man sich den angucken kann, nochmal angucken, vielleicht irgendwo anders. Ansonsten mal gucken, was Cheick Paskaly noch so zu zeigen hat in seinem nächsten Kampf. Ja, ansonsten, ja, zum Schluss. Ich weiß nicht, die Halle in Potsdam, für die Leute, die sie nicht kennen, da passen so höchstens 2600, knapp ein bisschen mehr als 2600 Zuschauer in Potsdam rein. Bei den Vorkämpfen war es echt leer, bei den Hauptkämpfen hat es sich besser gefühlt, aber war leider nicht ausverkauft. Was natürlich auch an der Card wahrscheinlich liegt, weil die Boxer jetzt nicht so unbedingt den größten Namen haben und keiner direkt aus Potsdam kommt, soweit ich weiß. Also, das ist natürlich auch immer, spielt auch immer mit rein. Paar natürlich aus Berlin, aber die Berliner sind manchmal auch ein bisschen zu faul, glaube ich, nach Potsdam zu fahren, extra dafür. Und die letzten zwei Veranstaltungen in Potsdam mit Teil und Zeuge sind ja auch ausgefallen oder wurden kurzfristig abgesagt. Und da hatten die Zuschauer wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Glaube daran, dass das Event wirklich stattfindet. Aber ja, War ganz okay, war dort vor Ort dann auch sehenswert, so hat, war unterhaltsam. Aber ob das jetzt wirklich so für eine große Boxveranstaltung mit so einer Card reicht und viele Zuschauer vor die Fernseher zu ziehen, das ist natürlich eine ganz andere Frage.
Ja. Ja gut. Dann kommen wir ja zu der nächsten Veranstaltung und zwar ja wahrscheinlich der größte Kampf der letzten Woche war Adonis Stevenson gegen Badou Jack. Das Ganze fand im Air Canada Center statt in Toronto. Und Tommy, ja, du hast den Kampf gesehen von Stevenson gegen Jack.
Ja, war ein ganz guter Kampf, wenn man das auf die 12 Runden gesamt sieht. Meiner Meinung nach hat Jack zu vorsichtig gestartet, deswegen hat er den Kampf verloren. Der hat ihn eigentlich, ja, so ab Runde 5, 6 hat er wirklich den Kampf dominiert. War auch natürlich konditionell aufgrund seines Alters halt natürlich schwer im Vorteil. Aber ja, der hat halt am Anfang echt enormen Respekt von der linken Kappe von Stevenson. Hat halt versucht, die gut auszupendeln. Hat er auch gut geschafft, muss ich sagen. Stevenson ist dann wirklich verunsichert gewesen. Also, das hat man deutlich gesehen, weil er ist es halt nicht gewohnt, die Gegner nicht zu treffen. Und der hat es halt richtig stark umgesetzt, den Gameplan. Aber die Runden waren nachher am Anfang weg. In die ersten 6 Runden habe ich es. Ja, du kannst 4-2, 5-1 für Stevenson haben, weil Badou Jack halt echt fast nichts gemacht hat. Immer Ende der Runde. Dann so ein paar Kombinationen, aber das reicht halt einfach nicht, die Runde zu gewinnen. Und dann in Runde 7 hat er es wirklich geschafft, mit einer Kombination, mit einem Schlag zum Körper in Stevenson wirklich zu beeindrucken. Der hat dann wirklich richtig Probleme gehabt. Das hat sich dann auch, ja, bis in Runde 10 gezogen. Dann ist Stevenson wieder etwas besser geworden. Hat den Check dann wirklich einmal auch arg in Nöten gehabt mit einem sehr, sehr guten Körpertreffer. Ich habe da gemeint, also ich war mir da relativ sicher, dass Jack das nicht überlebt, die Runde. Es hat wirklich böse ausgeschaut, aber der hat es wirklich geschafft, ohne Knie zu nehmen oder sich da anzeigen zu lassen, das zu überleben. Und hat sich dann wirklich, also wortwörtlich wie ein Löwe zurückkämpft, wieder in den Kampf. Also es war ein Hin und Her. Im Endeffekt kannst du über das Unentschieden eigentlich nicht mosern. Hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Jack hat halt wirklich in seiner Karriere, wenn man das jetzt betrachtet, wird der Pech halt mit der Unentschieden. Das hat er gegen DG schon gehabt. Da war er eigentlich der bessere Mann gegen Stevenson. Ich meine, es war ein sehr enger Kampf. Aber wenn du dir den ganzen Kampf ansiehst, dann hat Jack schon einfach, ja, die besseren Treffer gelandet und ja, hat eigentlich dominiert. In Stevenson hast halt natürlich dann das Alter angemerkt. Ich meine, der ist immerhin jetzt schon 40 Jahre alt. Jack halt in seiner absoluten Glanzzeit im Moment. Von dem her kann Stevenson mit dem Unentschieden wirklich sehr, sehr gut leben, besser wie Badou Jack. Und ja, jetzt mal sehen, ob es zum Rematch kommt. Ich glaube es eher nicht. Soll es ein Rematch geben, kann ich mir nicht vorstellen, dass Stevenson das für sich entscheidet. Außer er knockt ihn schnell aus, aber Badou Jack ist einfach wirklich zu. Er ist defensiver, sehr, sehr guter Mann. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Muss ich echt sagen. Sehr gut.
Ja, aber ist es nicht einer von diesen Kämpfen, wo man, ich meine, die Anfangsphase hat ja Stevens schon klar dominiert. Das war wahrscheinlich auch so der Gameplan, ne, von Badou Jack, dass er sich so ein bisschen auspowert.
Ich würde jetzt nicht zu weit gehen und sagen, dominiert. Es war einfach so, dass Badou Jack wirklich, wirklich Respekt gehabt hat vor der Linken. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, wenn Stevenson die Linke voll auspackt und dann auch dementsprechend trifft, dass der Kampf sehr, sehr schnell vorbei sein kann. Und er war wirklich, wirklich bedacht, die ersten, ja, vor allem extrem die ersten 3 Runden, dass er wirklich nicht in den Zeitdistanz kommt. Er hat wirklich immer von außen versucht zu chappen und halt vielleicht wie so eine Ziehharmonika einfach mal rein und dann abgeklammert. Aber der hat sich nicht mit denen auf einen Schlag abtauscht. Der hat wirklich immer geschaut, dass er der Linke aus dem Weg geht. Ja, und das war einfach der. Ja, ich meine, Vorteil kann man jetzt auch nicht sagen, aber wenn man die Historie von Stevenson sieht, hat es keiner geschafft, sich die Linke zu entziehen. Von dem her, muss ich sagen, wirklich großen Respekt hat er sehr, sehr gut gemacht. Aber die Runden waren natürlich weg, aufgrund seiner Inaktivität.
Ja, aber ich meine, wenn du die Runden waren vielleicht ein bisschen knapper, aber das ist so ein Kampf, wo eigentlich gefühlt Badou Jack, wenn man jetzt nicht scored, gewonnen hat. Weil
Also, ja.
insgesamt mehr Treffer und so.
Ja.
Aber wenn man das scored, sieht man vielleicht, dass die ersten Runden eher an Stevenson gehen und dann dann kann man das Unentschieden auch irgendwo rechtfertigen, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich rede hier überhaupt nicht von einem Betrug. Ich sage, im Endeffekt war es eigentlich, er verdient es unentschieden. Natürlich, wenn du jetzt halt abwiegst und sagst, es muss einen Sieger geben, so einen gefühlten Sieger, dann ist es schon eher Badou-Check. Aber
Ja.
er hat halt einfach die Anfangsrunden. Ich würd auch nicht so weit gehen und sagen, er hat sie verschenkt. Weil wenn du gegen einen Puncher kämpfst, musst ja du musst dir irgendwie schauen, dass der die Waffe nicht einsetzen kann. Und wenn du halt offensiv boxst, dann ist es halt logischerweise offen für die Linke.
Ja, glaubst du denn, dass wir war mehr so der Gameplan
Ja,
von
denke ich.
Jack am Anfang, genau, dich der Power zu entziehen? Ich
Ja.
weiß nicht, wenn er vielleicht ein, zwei Runden eher angefangen hätte mitzuboxen.
Ja, ich meine, er hat's ja auch immer wegen Versuch gehabt. Er ist ja mal rein, hat versucht, den rechten Cross zu landen. Das hat er auch zweimal geschafft. Sehr, sehr erfolgreich. Aber die Linke ist zweimal sehr, sehr knapp auch vorbeigeflogen, hat auch der Trainer zu ihm in der Rundenpause gemeint. In der dritten, pass auf die Linke auf, wenn du reingehst. Versuch vor außen zu boxen. Boxen an mit Jab, tak, tak und dann mit der rechten gerade durch und wieder raus. Riskier nichts, hat er. Trainer zu ihm selber gesagt. Also es war auf jeden Fall die Maschstute am Anfang vom Team Baruchek.
Ja, was ja auch richtig ist, ich meine, Stevenson hat immer noch brutale Power und
Die
eine
haben sie
Hand, ne?
das natürlich ausgemeint. Du hast sehen können, dass ab Runde 4, 5 der Check extrem zum Körper gegangen ist. Und das ist aber auch sehr, sehr effizient, weil in Stevenson dann wirklich die Luft ja wortwörtlich ausgegangen ist. Und die haben halt wahrscheinlich sich ausgemalt, dass sie den Stevenson stoppen können in den hinteren Runden. Ich meine, Jack war auch körperlich, das darf man nicht vergessen. Der kommt zwar aus dem Supermittelgewicht, aber der ist körperlich trotzdem noch eine Hühne fürs Halbschwergewicht. Der war ja den Stevenson körperlich haushoch überlegen, er war fast ein Kopf größer. Und auch von der Frame her viel breiter und jünger. Also die Attribute waren eigentlich alle auf Seiten von Baru Jack. Von dem her, es hätte fast geklappt. Stevenson war wirklich am Rande runter zu gehen. Das ist eine K.O., aber hat schon böse, böse ausgeschaut. Ja, und ich meine, man muss einfach sagen, bei Mayweather Promotions hat es bis jetzt einfach noch keine Fehlurteile gegeben. Und die kriegen halt auch solche engen Kämpfe nicht. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend haben die nicht wirklich so ein gutes Standing mit ihrer Promotion, wenn Floyd Mayweather selber nicht kämpft.
Weil ich meine, wenn man das knapp Jack gegeben hätte, da hätte ja kein Mensch auf der Welt irgendwas gesagt.
Niemals, niemals. Stevenson war froh, wie das Unentschieden verkündet worden ist. Er hat sich richtig gefreut. Jack eher nicht. Er war enttäuscht. Aber Stevenson war richtig froh über das Unentschieden. Und von dem her, ich meine, am Ende des Tages kannst du es wirklich so scoren. Du kannst echt nichts sagen gegen das Unentschieden. Weil jeder hat seine Momente gehabt. Wie gesagt, Stevenson am Anfang der wirklich bessere Mann, der aktivere Mann, der effizientere Mann. Aber dann ist in die Luft ausgegangen. Ne? Und das war dann wirklich ein Hin und Her. In Runde 10, 11, 12 waren wirklich sehr, 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 sehr gut. Spannend, spannend.
Ja. Ja, da ist dann ja nur noch die Frage, sehen wir ein Rematch oder gibt es Kämpfe
Die
mit den
müssen ein
anderen
Rematch
starken
machen.
Leuten?
Müssen ein Rematch machen. Weil, soviel ich jetzt weiß, die anderen Weltmeister alle schon verplant sind mit ihren Kämpfen. Kovalev gegen Alvarez. Dann wäre es noch Weltmeister Beterbiev. Der kämpft ja auch wieder, glaube ich. Also, die sind sich schon ziemlich einig, dass die Rematch machen, aber ich glaube, diesmal nicht mehr in Kanada, sondern in den USA.
Ja. Aber es ist auch im Light Heavyweight so, dass da eine Menge starker Leute momentan ja, so am Start sind. Bivol, Alvarez und so, da ist schon eine Menge unterwegs, was wirklich gut ist. Und da bin ich auch mal gespannt, wie dann vielleicht auch Jack oder Stevenson dann halt gegen einen der starken Osteuropäer performen werden.
Ja, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird.
Ja, glaube ich auch eher
Stevenson
nicht.
ist ja, ich meine, man muss ihm wirklich Respekt geben. Viele haben immer gesagt, ja, der geht immer den großen Kämpfen aus dem Weg. Sehe ich eigentlich nicht so. Der ist bis auf Kovalev hat er eigentlich gegen jeden kämpft. Gegen jeden verfügt. Ich meine, der hat Tony Bellew geschlagen. Chad Dawson. Dean Williams. Also er hat schon echt gute Siege gehabt und waren wirklich keine Grauben, also das kann man nicht wirklich sagen. Das Einzige, was man ihn halt angreifen kann, dass der Kampf gegen Kovalev nicht gekommen ist. Aber ja, mei, der wird sich halt auch ausrechnen können, wie da die Chancen stehen. Ja, und in Kanada verkauft er sehr, sehr gut. Ist immer die Halle voll, wenn Stevenson kämpft, immer. 15.000 Zuschauer, Also, oh, die Einsteigquoten müssen fantastisch sein in Kanada. Also, Local Hero, der Typ. Von dem her, ja, ist eigentlich, finde ich es unfair, wenn man sagt, dass es eigentlich nur einer ist, der wo Leute aus dem Weg geht. Er hat schon gut performt in seiner Karriere. Die wo auch re eigentlich recht spät begonnen hat, ne?
Ja.
Also ich würde Rematch begrüßen, wie alle anderen auch. Ich vermute auch schwer, dass ein Rematch kommt. Gibt
Ja.
keine anderen Optionen für beide nicht.
Hoffen wir
Gibt
es, ne?
noch mehr Geld für jeden in ein Rematch. Weil der erste Kampf sehr spektakulär war, sehr gut. Ja, wollen doch die Leute sehen. Weniger, wenn nicht einschalten. Im Gegenteil. Also ich vermute, dass sich der Rematch sehr, sehr gut verkaufen lässt. Wo es halt dann stattfindet, im Endeffekt, keine Ahnung.
Wahrscheinlich da, wo es am meisten Geld bringt.
Ja, auf jeden Fall, klar. Kann man ja dann auch schmücken mit einem guten Pay-Per-View-Event. Man ist jetzt vielleicht ein wenig zu hochgegriffen, aber Max als Co-Main-Event von, was weiß ich, Garcia oder irgendwas, ja. Gut, ist eine Al Heyman-Veranstaltung, aber da lässt sich auf jeden Fall was auffahren mit dem Kampf, definitiv.
Ja, das denke ich auch.
War Werbung einmal wieder, ne? Also, gutes Boxen-Café-Urteil, ja.
So soll
Das
es sein.
Einzigste, wo sich die Leute ein wenig drüber aufgeregt haben, ist, dass Jack viel tief geschlagen hat. Ja, ist auch, war auch kurz vorm Punktabzug. Ja, aber. Und Barducek hat den Ringrichter einen linken Haken wiedergegeben, hat er schon mal gemacht. Im Kampf gegen Degil hat er den Ringrichter auch eine gegeben. Und diesmal, und der Ringrichter war wirklich, der war wirklich kurz angeschlagen, ne?
Er hat direkt im Kopf
Der,
gewackelt,
der,
gesagt,
der.
nö, nö, war nichts, alles, da machen wir weiter. Direkt
Der.
Kampf freigeben.
Der hat gut, das war gegen Degil. Der hat den Ringrichter getroffen mit der linken, das ist ja so zweimal so kurz mit dem Schnitt vor. In Twitter haben die Leute gleich geschrieben, na, zum Glück ist David Price nicht getroffen worden und so, ich habe mich richtig kaputt gelacht.
Ja. Gut. Dann kommen wir zu der nächsten Veranstaltung. Die fand auch am 19. Mai statt. Und zwar Gary Russell Jr. kämpfte gegen Joseph Diaz. Den Kampf hast du auch gesehen, Tommy.
Ja, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, ein bisschen den Anfang, die ersten drei Runden habe ich nicht gesehen, den Rest ja. War ein Kampf auf Augenhöhe in meinen Augen, aber Gary Russell Jr. hat einfach den Vorteil, dass er so extrem schnell ist. Also ich wüsste jetzt nicht, wer vom Handspeed schneller ist. Ich glaube, der ist sogar, obwohl er gegen Lomachenko verloren hat, so vom Speed her noch ein bisschen krasser. Und das war einfach der Unterschied. Also die Kombinationen, was der schlägt und diese Schnellkraftschläge aus nix, das ist schon wirklich, puh, also lang nicht mehr gesehen auf dem Niveau. Ich meine, das große Problem ist, der kämpft halt einfach so selten. Ich glaube, wann hat er den letzten Kampf gehabt? Vor 2 Jahren oder so? Oder irgendwie Stress mit seinem Promoter gehabt. Und der ist halt so inaktiv, das ist auch so verschwendetes Talent. Würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann so wie Andrew Dirrell ihn ergeht, weil er halt einfach zu wenig Kämpfe macht. Der lebt einfach vom Boxsport nicht. Der könnte so viel mehr aus sich rausholen. Du hast es im Kampf gegen Lomachenko gesehen, was eigentlich in dem für Potenzial steckt. Aber wenn du halt einfach nicht 100% lebst für den Sport und so selten kämpfst, dann ja, nützt dir das beste Talent nichts, ne? Von dem her, am Ende des Tages ist er verdient der Sieg, auch wenn er hinten ein paar, wenn er wegen die Puste ausgegangen ist. Ja, in meinen Augen. Auf jeden Fall ein Top-Mann von den hinteren Gewichtsklassen. Mal schauen, wo die Reise weitergeht. Er wollte sich ja nicht großartig äußern zu einem nächsten Kampf. Ja, der meint immer, soll sein Manager machen, was er ihm gibt, machte und ja. Mal schauen, was vom Russell Jr. Ich halte extrem viel von ihm, aber ich bin ja skeptisch, dass er wirklich so Pound for Pound mal ganz oben mitmischen wird. Wie gesagt, das Potenzial hat er, aber er verschenkt es einfach.
Ja. Gut. Dann kommen wir zur Vorschau. Und von einem Mann, der so ein bisschen sein Potenzial verschwendet hat, vielleicht zum anderen Mann, der auch so ein bisschen sein Potenzial verschwendet hat. Und zwar Tyson Fury. Der hat jetzt bekannt gegeben, wer sein Gegner sein wird bei seinem Comeback am 9. Juni. Und zwar wird er gegen Sefer Seferi antreten. Ein Mann, Ja, der
Ja, ist halt für
schon.
den Aufbau so.
Ja. Ja, der schon gegen Manuel Char gekämpft hat. Findet ihr den, ist es okay als Gegner beim Comeback für Tyson Fury oder hättet ihr euch mehr erhofft?
Erhofft, würde ich sagen. Weil, ich sag mal, Tyson Fury ist als absoluter Champion abgetreten, wurde dann des Dopings überführt und war gesperrt. Gut, Psyche natürlich ein bisschen irgendwie volatil gewesen. Aber wie weit das jetzt dann unbedingt auch alles so stimmt, weiß man natürlich auch nicht. Vielleicht auch alles nur eine große
Ja.
Show. Keine Ahnung. Damit man eine Ausrede hat, hier nicht zu boxen. Vielleicht wollte er das Rematch mit Klitschko auch nicht. Man weiß es
Sehe ich
nicht.
genauso.
Weiß man nicht. Also ich will ihm da überhaupt nichts unterstellen. Wie gesagt, er hat den Kampf klar gewonnen. Rematch, ich hätte ihn auch da vorne gesehen, aber man weiß es halt nicht, was da los war. Ich meine, gut, der Mann hat dann auch ziemlich viele Millionen gemacht in dem Fight so, und war vielleicht auch ein bisschen mehr mit Geld ausgeben beschäftigt als mit Trainieren und hat dann gemerkt, irgendwie 2 Monate vor dem Kampf, wenn ich so antrete, ja, wie ich aktuell in Shape bin, dann gibt es auf den Sack und ja, dann ist irgendwie alles zusammengebrochen. Aber wie gesagt, ist schwierig, das zu bewerten. Hat man keine genauen Details, deswegen ist es schwer auf jeden Fall, wenn jemand als absoluter Champion abtritt. Und wie lange ist das jetzt her? 2,5 Jahre? 3 Jahre? Wie lange ist das her? Wann hat Fury das letzte Mal geboxt? Wisst ihr das genaue Datum? Ich habe es gerade nicht im Kopf, wie lange das her ist.
28.11.2015 gegen Klitschko.
2,5 Jahre. Ja, dann erwartet man natürlich, ich meine, der Mann ist ja keine irgendwie, ist ja nicht uralt oder so. Ich meine, der befindet sich in einem absoluten, perfekten Boxalter. Nuri Seferi, ja, ich meine, dann kann man es auch fast ganz lassen. Braucht man im Prinzip, so einen Kampf braucht er nicht. Da kannst du auch sparen gegen irgendwen. Also, ich weiß nicht, das ist, den hätte er wahrscheinlich auch vor 4 Monaten mit 150, 160 Kilo geschlagen. Soll ihn nicht abwerten, den Nuri oder so, aber es ist ja eben nun mal so. Und so ein Kampf bringt ihm nichts und da weiß ich nicht. Er muss keinen Top 10 Mann nehmen und auch keinen Top 15 Mann nehmen, auch keinen Top 20 Mann nehmen, aber sowas von ja, 25 bis
Ich meine,
30,
für die Dönemo
35.
halt spuckt, ist es schon Captain
Ja.
des Comeback.
Nein, absolut überhaupt nicht. Also wie gesagt, irgendwas, was man zumindest ein bisschen kennt, wenn man jetzt Nuri Seferi draußen auf der Straße irgendjemanden nachfragt, ja, würde von 100 Leuten wahrscheinlich vielleicht, wenn du Glück hast, einer ihn kennen und das sagt schon alles aus
Ja, nimm mal
über so.
Dimitrenko oder irgendwas oder
Irgendwas,
irgendwas.
wo zumindest ein bisschen, ne, Reputation hat, ein bisschen Ansehen hat, so, das hätte ja schon gereicht, aber wie gesagt,
Aber
so ein
Yell wäre
Fight
auch
ist halt
verfügbar gewesen, beispielsweise.
sowas um den, ne, auf diesem Level, ein bisschen vielleicht sogar noch dahinter, so irgendwie auch das,
Duaupass. Sowas halt, ne? In der
ah,
Riege.
sowas, wo du weißt, du gewinnst wohl ziemlich safe, ne, und hast aber trotzdem irgendwie zumindest mal wieder jemanden geboxt, um in die Rankings zu kommen, so. Das ist, finde ich, enttäuschend auf jeden Fall, auch wenn er, wie gesagt, 2,5 Jahre raus war. Aber körperlich sieht er auf jeden Fall wieder ganz gut in Shape aus. So die Bilder, die man zuletzt gesehen hat, auf jeden Fall gut abgespeckt, gut trainiert. Scheint er jetzt mit seinem neuen Trainer und neuem Umfeld gut klarzukommen. Und ich denke schon, dass man da durchaus hätte einen anderen Mann boxen können, müssen. Aber ich denke mal, gut, wenn er dann 2 Monate später wieder in den Ring steigt und dann Top, was weiß ich, 15, Top 20 Mann boxt, okay. Dann will man da jetzt nichts gesagt haben. Vielleicht will man einfach mal schauen, was kann er unter Wettbewerbsbedingungen aktuell? Wie sieht das gegen so einen Mann aus? Ich denke mal, da wird man auch ein bisschen Angst vielleicht haben. Man traut sich da vielleicht noch gar nicht so wirklich ran. Und guckt jetzt einfach mal, wie sich dagegen schlägt. Wird das ein Punktsieg oder kann er ihn vorzeitig rausnehmen? Wie bewegt er sich? Wie ist er unter Wettbewerbsbedingungen dann am Start? Und ja, gut, sicher, ein bisschen verstehen kann man es schon, aber. So als Fan hätte man sich natürlich schon durchaus ja, einen Kampf gewünscht, wo man zumindest so ein bisschen denkt, dass der Gegner ihn vielleicht ärgern kann. Ne? Aber gut, ist jetzt nicht so. Dann nehmen wir es als Aufbaukampf. Hoffen dann, dass er vielleicht im Herbst oder ja, Spätherbst dieses Jahres dann einen anständigen Fight macht und dann vielleicht am Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres dann wieder bereitsteht für eine Weltmeisterschaft.
Ja, auf jeden Fall schön, dass er wieder da ist, weil er fehlt doch so ein bisschen im Schwergewicht. Gut, dann ja, das andere Main Event auf der Veranstaltung ist Tony Flanagan gegen Maurice Hocker. Da sollte Flanagan ja doch recht großer Favorit sein. Ja, aber Ja, da müssen wir dann schauen. Da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Ein Kampf, wo wir aber etwas näher drauf eingehen wollen, ist Jeff Horn gegen Terence Crawford. Crawford auch jemand, der für viele Pound for Pound sehr, sehr weit oben steht. Und die kämpfen auch am 9. Juni im MGM Grand in Las Vegas. Ja, Tommy, glaubst du, dass Jeff Horn eine Chance haben wird gegen Crawford?
Nee, ich glaube nicht, aber ich glaube, es wird nicht so deutlich, wie alle denken. Ich meine, über Jeff Horn wird sich ja lustig gemacht irgendwie. Aber ich meine, er ist immerhin trotzdem, auch wenn er gegen Pacquiao verloren hat, mit ihm 12 Runden gegangen. Hat einen guten Kampfboden. Ja, ich weiß nicht, natürlich ist Crawford viel, viel besser wie Horn eigentlich in jeglicher Hinsicht. Technisch, sowie vom Speed, sowie von der Defensive, wie von der Bewegung. Aber Horn ist einfach auch keine Laufkundschaft. Von dem her, klar sehe ich es bei Crawford, aber ich glaube nicht, wie alle so, dass den in 2, 3 Runden zerstört. Ich kann auch an einen späten TKO denken oder sogar nach Bunde. Also das traue ich den Horn auf jeden Fall zu. Er ist schon unangenehm zu kämpfen. Und er hat auch Herzzeichen und gegen Pacquiao einige gute Bomben genommen und ist da stehen geblieben. Also ich glaube schon, dass er den Crawford in die hinteren Runden schleppen kann. Aber so, nee, sehe ich auch keine Chance, nicht, aber nicht so deutlich wie alle. Upset auch ausgeschlossen. Das Einzige an Überraschung ist halt, dass er mit ihm lange Distanz gehen kann. Und vielleicht die eine oder andere Runde klauen, aber das war's dann auch.
Ja. Ich denke auch so, dass das wird eine relativ klare Angelegenheit werden.
Von der Gewichtsklasse, natürlich kommt jetzt Crawford der Gewichtsklasse weiter rauf, aber ich sehe da eigentlich diesbezüglich keine Probleme, denn so ein großer Unterschied ist das auch nicht.
Nee, und ich glaube auch nicht, dass das Horn jemand ist, der dann ja Profit draus schlagen könnte, ne? Dass er von unten kommt. Also, es ist nicht, wer der Gegner jetzt Errol Spence oder so, ne? Dann wäre es natürlich was anderes. Aber ja, dass Jeff Horn ist,
Ja,
glaube ich.
Kampf macht er halt selbstverständlich natürlich, weil das die Börse seines Lebens ist.
Ja.
Er lebt vom Pacquiao-Kampf, selbst wenn er jetzt gegen Crawford noch verlieren sollte. Ja, und wenn er nur nach Punkte verliert, dann stehen hier natürlich alle Türen trotzdem noch offen, ne? Mit Moneyfights. Von dem her, ja. Er ist nicht so schlecht, wie alle rumtun. Ich meine, die machen sich ja lustig, dass der in irgendwelche Pound-for-Pound-Rankings vorkommt. Ich meine, bei Boxer kommt er natürlich vor, weil der Computer halt einfach einrechnet, dass er gegen Pacquiao gewonnen hat. Deswegen ist er halt einfach in der Pound-for-Pound-Rangliste. Ob er da tatsächlich was verloren hat, ist natürlich eine andere Frage, aber ja. So schlecht, wie er gemacht wird, ist er nicht wirklich. Weil wenn er so schlecht wäre, wäre er in der 12 Runden gegen Pacquiao gegangen. Auch wenn jetzt der jahrelang haben wir ausgenockt hat, aber trotzdem. So schlecht ist er nicht.
Könntest du dir vorstellen, dass es ein Kampf ist, quasi auf dem Weg hin, dass zu Pac-Man vielleicht, so Crawford Pac-Man irgendwie am Horizont?
Also, das kommt ja ganz drauf an, was Pac-Man gegen Matisse macht.
Ja.
Ich weiß ja nicht, Pac-Man ist ja jetzt auch komisch, der hat jetzt den Freddy Roach auch nicht mehr. Lässt sich jetzt halt, oder trainiert mehr oder minder selber. Irgend so ein Kumpel hat dann die Anweisung von ihm, der wohl schon jahrelang dabei ist. Ich habe absolut keine Ahnung, was für Verfassung Pacquiao ist. Er ist auch nicht jünger geworden. Wann ist der Hornkampf? Ist auch schon wieder 1,5 Jahr her, ja? Oder ja, mindestens, ne?
Ja, ungefähr.
Ha, ist nicht jünger geworden, keine Ahnung. Gut, Matisse ist natürlich auch nicht mehr, wahrscheinlich der Alte. Ja, natürlich, wenn Bob Arum zu ihm sagt, kämpf gegen Crawford, du kriegst da 30 Millionen, das ist die bestbezahlteste Option für dich. Er sagt Pacquiao natürlich ja, wie er es halt immer macht. Pacquiao lehnt ja keine Kämpfe nicht ab. Der macht es dann natürlich, ich glaube schon, dass da der Weg hinführt. Ja, natürlich. Weil wenn der Crawford den Pacquiao dann eindeutig schlägt, dann hast du ja wieder den neuen Top-Boxer, Topstar. Von dem her. Ich vermute, wenn beide gewinnen, dass es in die Richtung gehen wird, ja. Spricht ja nichts dagegen, beide beim selben Promoter und so weiter. Das ist ja eigentlich ein schon gemachtes Ding, ne? Das kann ja gar nicht besser sein.
Ja klar, man braucht halt auch wieder irgendwie einen Topstar oder man muss sich einen schaffen, um dann die großen Money Fights, ne, die im Weltergewicht dann ja auf jeden Fall so anstehen, dann zu realisieren, weil ich meine, es gibt ja, weiß ich, Spence, Sermon und so, da ist Garcia, da sind ja eine Menge interessanter Leute, ja, wo man unglaublich tolle Kämpfe machen kann, und natürlich muss man ja auch noch das Superwelter mit einbrechen, die Jungs davon da sind ja auch noch alles potenzielle Gegner, und da geht natürlich dann in Zukunft wieder einiges möglich sein. Gut. Dann wäre es das auch soweit.
Ja, ich soll ja auch, ja? Jetzt, wenn ich noch ganz kurz anschließen kann, Porter gegen Garcia kommen um den Titel von Thurman, der wurde nie aberkannt. Weil er den ein Jahr nicht oder ein Jahr nicht geboxt hat. Vor dem her kämpft jetzt Garcia gegen Porter, aber die konnten sich irgendwie noch nicht einigen mit dem Ort und wann. Aber das, ja, wird auf jeden Fall noch kommen und ist auch ein sehr guter Kampf.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Welter ist ja allgemein sehr, sehr stark und ja.
Ja, wie siehst du das? Würdest du sagen, das ist die stärkste Gewichtsklasse im Moment? Immer noch? Ich meine, Weltergewicht ist ja immer top eigentlich, ne?
Ja.
Weil halt die meisten Menschen einfach die Größe haben, ne? Zwischen 1,70 und 1,80. Ja.
Ja.
Für mich ist es im Moment trotz alledem noch die stärkste Gewichtsklasse von allen. Ich würde einfach so weit gehen, ja.
Ja, kann man schon noch sagen, klar. Weil generell so die Größenordnung so im in der Gewichtsklasse, also super light bis weiß es nicht, super Welter, da, das nimmt sich ja alles so viel nicht, die kann, kannst ja auch durchaus mal aufsteigen, und dadurch sind halt in dieser Größenordnung, also für den Light Heavyweight ist es zum Beispiel ja, wohin soll der aufsteigen, so, ne? Also das ist so ein bisschen alles ein bisschen schwieriger. Aber da ist einfach so fürchterlich viel möglich, weil das ja immer nur ein paar Kilo auseinander sind. Und deswegen gibt es ja auch diese Masse an großen Namen so im Bereich Welter plus minus irgendwo, ne?
Ja, genau. Oh. Welter ist halt so zwischendrin irgendwie, ne?
Genau. Das ist einfach. Ja, wenn man großer Welter ist, kann man ja vielleicht auch irgendwann mal in Richtung Mittelgewicht sogar schielen. Das ist kein riesiger Sprung. Ist schon ein Sprung, aber es ist nichts, was man nicht machen könnte.
Ja, genau. Ne? Das ist ja nicht so, wie wenn ein Halbschwergewicht in Schwergewicht geht. Naja, das ist halt noch was anderes.
Genau, da sind dann halt irgendwie 4 Kilo dazwischen oder 5 oder 6 oder so, und statt 20.
Die musste eigentlich am Kampftag schon haben.
Das geht ja
nicht. Nein, das darf man ja nicht vergessen.
Richtig, richtig.
Von dem her ist es ja meistens immer kein Problem, wenn so ein Welter gegen einen Superwelter kämpft oder ja, gegen einen Mittelgewichtler.
Ja.
Die sind von der Körperding her nicht viel auseinander. Ich meine, Canelo an seinem Kampftag, der läuft ja auch wie ein Supermittelgewichtler oder Halbschwergewichtler in den Ring, ne?
Ja. Das ist schon ein Monster auch körperlich. Gut. Dann, ja, kommen wir einfach mal zu den News. Samira, was gibt's denn da so Schönes Neues?
Ja, da kann man sagen, dass am Mittwoch, also vor dem Kampfabend am Freitag, da hat Sauerland ein Medientreffen in Berlin gemacht und verkündet, also Nisse Sauerland war da, Frederik Ness. Die haben verkündet, dass das Berliner Sauerland Gym noch 2 Jahre halt weiter erhalten bleibt, weil es da auch der Vertrag läuft demnächst, glaube ich, aus, und es gab so Spekulationen, dass es eventuell ja geschlossen wird oder auch verkauft wird, wie der Rest halt der alten Geschäftsräume von Sauerland am Olympiastadion. Aber ja, das ist erstmal eine gute Nachricht, würde ich sagen, für den Standort in Berlin, für das Boxen. Und ja, dann wurde noch kurz was zu Uli Wegner gesagt. Sein Vertrag läuft auch demnächst aus, Anfang Juni. Und da wird sich Wilfried Sauerland am 2.6., ich glaube, das ist dann auch ein Kampftag, ich glaube, Hannover müsste das sein, ja, da wird er mit Uli Wegner persönlich über seine mögliche Vertragsverlängerung reden, und ja, da kann man dann ja abwarten, ob er weitermacht oder nicht. Aber die meisten von den Boxjournalisten gehen davon aus, dass er ohne Boxen nicht kann und auf jeden Fall weitermacht. Aber ja, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, was der Vertrag so beinhaltet. Aber ich würde auch eher davon ausgehen, dass er weitermacht. Werden wir demnächst wissen, wobei ihm, glaube ich, auch sein Co-Trainer Gerd Braun-Moski sehr viel unterstützt. Und sonst wurde nicht so viel gesagt. Also die Fragen zu Tyron Zeuge und Jürgen Bremer und diesen Klagen und Kämpfen, wer wann kämpft oder ob es überhaupt noch da kämpfen, ja, da wurde nicht so, diese Fragen sollte man nicht stellen, sagen wir so. Wir wollten darauf auch nicht so antworten und da laufen, glaube ich, die Verhandlungen noch oder ja, probieren sich zu einigen oder die Anwälte korrespondieren. Auf jeden Fall müssen wir dann noch abwarten, bis man da noch mehr hört.
Ja. Gut, ja, sonst war es relativ ruhig, so was die News angeht. Ja, wenn wir mal so zu den Fragen kommen, es gab ja so die Sache, dass ja, Eddie Hearn mit DAZN einen riesigen Vertrag geschlossen hat. Über, glaube ich, 16 Kämpfe in den USA und 16 in England. Und der ist jetzt auf jeden Fall drauf und dran. Ja, zumindest ein paar amerikanische Boxer noch zu verpflichten oder zumindest irgendwie mit Al Heyman irgendwie ein bisschen was auszumachen. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich dickes Ding, so die Kooperation mit DAZN. Und ist vielleicht so ein erster Schritt dazu, dass vielleicht so die klassische TV-Landschaft, die es ja so in den USA auf jeden Fall noch gibt, so mit HBO und so, dass die so ein bisschen auch unter Druck gerät von diesen ganzen Online-Anbietern, ne? Weil die drängen dann da auch auf den Markt und das könnte durchaus sein, dass das dann, ich will nicht sagen, Pay-per-Views Geschichte sein werden, aber dass ja sich da vieles dann auch wie
Ist
eigentlich
ja im Grunde
fast
ist ja
überall
im
ins Internet
Grunde
verlagert, ne? Ja?
im Grunde ist ja die so ein Pay-per-View.
Ja, so gesehen ja. Und ja, da zahlst du halt pro Monat, aber die müssen halt auch wie alle anderen Streaming-Anbieter, die ja momentan durchaus boomen, kann man ja so sagen, egal ob das Netflix ist, Amazon Prime oder was auch immer. Und das ist einfach so, ja, die Zukunft, ne? Das normale Fernsehen ist ja noch nicht tot, aber es stirbt so ein bisschen so einen langsamen Tod durch diese ganzen Streaming-Anbieter. Das Internet wird immer schneller. Kämpfe wird man oder kann man auch in HD oder irgendwann 4K oder so streamen oder vielleicht heute schon. Und
Tennis und Fußball machen es doch schon vor.
ja. Und es ist ja auch so in den ganzen US-Sportarten, es ist ja auch so bei der NBA oder NFL oder NHL oder so, da kann man sich einen League Pass kaufen, da zahlt man, oder MotoGP, Formel 1 macht sie jetzt auch. Zahlst du dann, was weiß ich, $100 und dann kannst du alle Spiele sehen und Playoffs nochmal extra oder auch inbegriffen, je nachdem, was es ist. Und ja, das ist einfach so die Zukunft. Ne? Noch wird es das geben, so die Pay-Per-Views-Event im TV, aber die Medienlandschaft wird sich dahingehend natürlich dann ändern. Da bin ich mal gespannt, was dann, ja, da so wird. Aber weil das ist schon ein ziemlich dickes Ding von Matchroom und DAZN. Also das wird da sicherlich einiges in Frage stellen. So. Ja, darauf hat uns der Matthias hingewiesen. Ansonsten fand der Heiko noch das alte Intro besser. Ansonsten gute Folge, danke dafür. Ja, das alte Intro, da müssen wir nochmal schauen, ob wir das wieder reinnehmen. Bei dieser Folge, da der Robert nicht dabei ist, haben wir kein Intro. Aber ja. Bei der nächsten dann wieder. Und dann fragte noch der Alexander, was sind eurer Meinung nach die fünf besten Pressure Fighter aller Zeiten? Und das ist natürlich eine Frage.
Roberto Duran,
Ja.
Chavez Senior,
Ja.
Joe Frazier,
Ja.
Hagler,
Ja. Willst du
Tyson
so.
in seiner Glanzzeit.
Natürlich. So jemand auch so wie jemand wie Pavlik oder Cotto? Kann man vielleicht
Oder
nennen.
Korea, gut, ich meine, aber die haben halt nicht diesen Erfolg wie die jetzt genannten Boxer.
Ja, natürlich.
Hier geht es um, boah, wer. Vielleicht dieser Armstrong. Ja, ja, Duran auch 100%, Chavez Senior.
Ja.
Joe Frazier 100%.
José Luis Castillo vielleicht auch?
Ja.
Aber fünf besten, also ganz ehrlich, also ich sehe mich da nicht imstande dazu, so eine Liste wirklich zu machen, wo ich sage, das ist auf jeden Fall der beste Pressure Fighter, so. Finde
Ja,
ich
die
super,
fünften.
ja.
Frazier, Tyson wirklich in seiner Glanzzeit auf jeden Fall. Meiner Meinung nach. Ja.
Ja.
Chavez Senior 100%.
Ja, natürlich. Natürlich.
Auf jeden Fall.
Was sagt denn Duran sowieso? Geht er auch schön nach vorne, oder?
Könnte man auch als Pressure Fighter sehen, ja klar.
Ja, er ist einer, ja, definitiv, aber. Wobei, er hat aber auch nicht so einen riesen Workrate, ne, der Golovkin. Pressure Fighter ist ja doch viel Workrate, offensives Spektakel und viel K.O.s, wo immer nach vorne gehen. Golovkin nimmt ja auch mal seine Zeiten, aber so, also so Duran, der war ja nur im Vorwärtsgang. Das ist ja Wahnsinn gewesen. Der ist sogar gegen Thomas Hearns ist der vorgegangen. Gegen Sugar Ray Leonard. Die waren ja alle Welten größer wie der. Dem war das Vorwärtsgang. Also Duran Nummer 1, eine Liste zu machen. Duran Nummer 1. Fraser wahrscheinlich Nummer 2, weil der war genauso der Typ, bloß im Schwergewicht. Nummer 3. Chavez Senior. Ich könnte jetzt nur 3 machen. Bei den anderen ist es halt so.
Stark an 1, Guillermo Jones.
So. Ja. Der Henry Maske.
Wayne Braithwaite. Und,
Wayne Braithwaite. Kann man übrigens in Facebook adden, nimmt sofort an.
Okay.
Ja, sehr empfehlenswert. Ja, boah, also so eine wirkliche Liste ist natürlich brutal schwierig, finde ich auch zu erstellen, wo man jetzt klar sagen kann, das ist der Beste, ne? Das ist so wie bei den All-Time-Greats, so, ne? Das spielt dann natürlich wahrscheinlich auch immer so die Fanbrille eine gewisse Rolle.
Jared McLennan, Mike McCallum sind auch Pressure Fighter gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Mike McCallum auf jeden Fall. McLellan, ja. Nigel Benn auch eigentlich.
Ja, da gibt's schon unglaublich viele gute, aber jetzt so, also so eine 100% Liste, wo man sagen kann, klar, die sind auf jeden Fall die 5 besten.
Ist nicht. Also, Duran würde ja Nummer 1 machen.
Auf jeden Fall. Ja.
Fraser 2, Chavez Senior 3. Mehr ist schwierig, dann kommen alle so auf einem Level in meine Augen.
Ja,
aber
ja.
Duran unterscheidet sich da schon.
Weil der war nicht so schlecht, ne?
Mein Duran ist halt, ich meine, der ist gegen Thomas Hearns einfach nur vorgegangen. Auch wenn er K.O. gegangen ist, aber.
Das ist ein Monster.
Hat ja den ersten Kampf auch gegen Leonard gewonnen, ne? Darf man ja vergessen. Da hat er keinen Pfifferling draufgesetzt.
Ah. Der Duran war auf jeden Fall übelste Maschine, so. Das ist schon ein Monster. Ja. Ja gut, dann einigen wir uns auf die ersten 3 und nicht auf die Top 5 und danach sagen wir jetzt einfach eng, aber es ist ein enges Rennen. Auf jeden Fall eine richtig gute Frage, so.
Ja.
Auf jeden Fall ist Sven Ottke nicht in der Liste, das können wir schon mal festhalten.
Nein.
Der Kondomi? Nee.
Aber der wäre auf jeden Fall in der Liste, der am meisten weggelaufen ist, ne? Also das die Gegenteil
ist, können wir auch noch machen vielleicht. Ja gut, er hatte ja auch seine Momente als Pressure Fighter, wo er Modin ausgenockt hat, sagen wir mal so. Ja, ich wusste, dass es jetzt
kommt. Ja. Der ist ja schon vorgegangen, ja.
Ja.
Wollte das schon. Er wollte nur manchmal nicht.
Ja, es hat, er musste es halt nicht zeigen, der Otke, ne?
Richtig.
Im Inneren ist das natürlich auch. Nein, Quatsch. Ja gut. Enzo Macarinelli wollten wir auch noch erwähnen, aber der war kein Pressure Fighter.
Nee, leider nicht.
Gut, ansonsten gibt es noch irgendwas, was wir erwähnen sollten heute? Doch, so viel. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hiermit. Wenn ihr sonst Fragen, Wünsche habt und Anregungen und so, und danke für die Fragen, dann empfiehlt uns weiter und stellt uns Fragen, kommentiert, liked und so weiter. Und dann hören wir uns aller Wahrscheinlichkeit nach in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.
Servus.